Wir öffnen die Runde Fragen. Heidi Tagliavini.
Eher ein Kommentar. Vielen Dank für diese interessanten Ausführungen. Sie sprechen mir aus dem Herzen. Ich habe gestern über die Ukraine und die Entwicklungen im heutigen Zeitpunkt gesprochen und auch vom Informationskrieg gesprochen. Und ich würde das beschreiben, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, als Teil einer hybriden Kriegsführung. Und ich würde sagen, also Sie und Peter Giesling und ich, wir haben einfach Erfahrungen gemacht mit dieser Form von neuen Form von Kriegsführung, die natürlich sehr gefährlich ist, weil man nicht kontrollieren kann, wie die Wirkung ist. Und ich denke mir, ein Beispiel einfach zum Erläutern, das Ihnen allen geläufig ist und wo wir sehen, einerseits wie groß der Grad der Verwirrung werden kann, aber auch wie letztendlich diese Fake News und falsche Wahrheit sich nicht durchsetzen kann, ist der Abschuss der malaysischen Boeing über der Ostukraine 2014 im Sommer. Sie glauben nicht, wie viele Fake News, Fake Films, Falschinformationen, konstante Attacken, Beispiele mit Satellitenbildern über die Bildschirme, über die Social Medias geflimmert sind. Immer in Zeiten, wenn es darum ging, entweder einen Untersuchungsbericht vorzustellen oder irgendein Dementi eines Tatbestandes zu machen. Und dennoch hat sich letztendlich in meinen Augen, vielleicht mit viel größeren Schwierigkeiten als früher, die Wahrheit durchgesetzt. Dieses malaysische Flugzeug wurde abgeschossen von einer Buk-Rakete. Dummerweise hatte sowohl die Ukraine wie Russland Buk-Raketen, aber die ukrainischen Buk-Raketen waren nicht in der Nähe des Tatortes. Es hat sich letztendlich im Bericht, der sehr technisch gehalten wurde, eben doch durchgesetzt, dass es nicht nur von außen beschossen wurde, von einem anderen Flugzeug, einem ukrainischen Flugzeug, sondern dass es von dieser Rakete abgeschossen wurde, dass diese Rakete aus Russland auf einem Lastwagen in die Ukraine reingefahren wurde und wieder rausgefahren wurde. Also der Tatbestand ist erwiesen, klar. Das Problem ist einfach, dass die Falschnachrichten weiterhin in weiten Teilen der Welt grassieren und dass man damit nicht mehr die Bevölkerung hinter sich hat und klare Verhältnisse für geschichtliche Ereignisse schaffen kann. Aber ich denke mir, wir dürfen nicht zu pessimistisch oder nicht ganz pessimistisch sein. Jede Missentwicklung hat dann auch eine Gegenreaktion und ich hoffe einfach, dass wir rechtzeitig alle diese Dinge aufdecken. Und ich bin deshalb ich möchte noch einmal auf das Buch hinweisen, auf das Peter Giesling gestern hingewiesen hat, von Verfertigen von Wahrheiten, also über das Verfertigen von Wahrheiten, wie man Wahrheiten fabriziert und dass es in gewissen Ländern ganze Fabriken gibt, Denkfabriken, die nur solche Dinge machen und ganze Ideologen in einer, wir haben ja nach dem Zerfall der Sowjetunion gesagt, jetzt ist das Ende der Ideologien gekommen, das ist eine große Illusion, wir sind in der Fabrikation von neuen Ideologien, aber es gibt natürlich mittlerweile auch Leute, die dagegen anschreiben und man kann nur sagen, man sollte solche Bücher wirklich sich zu Gemüte führen.
Also ganz neu ist es ja nicht. Ich meine, Kurt Pelder hat auch erwähnt, also dass die Informationen manchmal von den Geheimdiensten, von irgendeinem Geheimdienst kommt das. Da erinnere ich mich dran, aus der Zeit, die wir vorher erwähnt haben, als ich sehr viel Berichte machte über Israel und über die Palästinenser. Der israelische Geheimdienst hat damals immer so alle 6 Monate eine Meldung rausgelassen über die Gefährdung, die Aufrüstung in Syrien, die wahrscheinlich nicht stattfand in dieser Art und Weise. Dann liefen diese Meldungen so ungefähr 5 Tage, 6 Tage, vielleicht eine Woche in den Medien und die Geheimdienste warteten dann darauf, damals war eben noch klassische, altmodische Methode, wird es weiter aufgenommen, dann haben sie es weitergesponnen, ging es vergessen, haben sie es auch wieder ad acta gelegt. Und ein halbes Jahr später versuchte man es wieder. Also ganz neu ist es nicht, das muss man auch noch erwähnen. Die Technik, die technischen Möglichkeiten sind neu geworden. So, jetzt haben wir Peter und Oliver Schmidt. Ich fange an bei Oliver Schmidt. könnte es auch umgekehrt machen.
Das ist insbesondere besonders gut, weil das, was ich sagen wollte, als Kommentar sich eigentlich an das anschließt, was Heidi Tagliavini gerade angesprochen hat. Ich glaube, Ihr Vortrag hat uns sehr viele konkrete Probleme gezeigt, aber hat auch ein stark systemisches Element. Und dieses systemische Element ist ja die Generierung von Wissen. Und es wurde auch sehr deutlich, dass diese Wissensgenerierung, zumindest jetzt auf unserer Seite, bei dem sogenannten Westen, einmal sehr stark geprägt ist von einer Fragmentierung, auch dann gekoppelt an verschiedene einzelne Segmente. Das mag der Journalismus sein, das können Nachrichtendienste sein, das können die Wissenschaften sein. Und diese Segmente leiden offensichtlich unter einer steigenden Form von Selbstreferenzialität. Also es sind Systeme, die sich sehr stark mit sich selbst beschäftigen. Im Medienraum haben Sie das schon geschildert. In der Wissenschaft kann man Ähnliches beobachten und dann entstehen dann plötzlich derartige Probleme, dass trotz eines durchaus vorhandenen Personalbestands, der ist jetzt in der Wissenschaft weniger rückläufig als in den Medien, genau diese Terrainkenntnisse fehlen und die wenigen Leute, die überhaupt noch diese Terrainkenntnisse haben, offensichtlich relativ unabhängig voneinander operieren. Dazu kommt dann noch, dass diese Verkoppelung dieser Systeme, Sie haben das ja selber geschildert, auch anhand Ihres eigenen Lebensweges von Terrainkenntnis mit einer Rückkoppelung an eine wissenschaftliche Basis, die ja durchaus noch in unseren Gesellschaften vorhanden ist, auch durchaus eine brüchigere wird, weil die Wissenschaftssysteme selber mittlerweile so angelegt sind, dass ihre führenden Vertreter primär mit Administration und zwar vor Ort, also in ihren Basen beschäftigt sind und kaum noch die Gelegenheit haben, Terrainwissen zu erwerben. Also sie haben in den sogenannten Area Studies, die offensichtlich, ob es jetzt die Ukraine ist oder der Nahe Osten ist oder hier der Balkan, die wurden in den letzten 25 Jahren massiv infrage gestellt. Es wurde behauptet, dass diese Leute eigentlich im Prinzip Container schaffen würden, in das sie Wissen hineinstopfen, dass sie nicht in der Lage wären, globale Zusammenhänge zu erklären und dass eigentlich so räumliche Zugänge mehr oder weniger obsolet sind. Das hat enorme Konsequenzen gehabt in den Sozialwissenschaften, es hat enorme Konsequenzen gehabt auch in der Ausbildung von Menschen, denn das, was deutlich wird, auch in dieser Runde, dass ein entscheidender Schlüssel für eine Analysefähigkeit ist auch die Kulturkenntnis, die Terrainkenntnis und das läuft nur über Sprachkenntnisse. Und als letzte Bemerkung, um zu zeigen, wie diese Fragmentierung, was sie für Folgen zeitigt, von den vielen Gruppen, die hier sowohl was die Ukraine angeht, wie den Nahen Osten angeht, mit denen wir es hier zu tun haben, wir können die, ich habe gestern zwischen historischen und jungen Nationen unterschieden, aber Sie können es auch unterscheiden zwischen Sprachgruppen und Kulturen, die universitär vertreten sind und deren Sprachen Sie dort lernen können und solchen, bei denen das kaum oder gar nicht der Fall ist. Und ich beende jetzt diese Wortmeldung einfach noch mit einer Frage. Wo gibt es eine universitär etablierte Forschung zu den Kurden? Wo gibt es eine gute Geschichte der Kurden? Es gibt eine beim Beck Verlag, aber das ist eine reine Gegenwartsgeschichte. Da fehlt eigentlich der ganze historische Tiefgang. Darüber könnte man sich mal Gedanken machen. Das ist nämlich eine der größten und wichtigsten Gruppen.
Also das weiß vielleicht Amalia oder Werner van Gent. Die befassen sich also ja intensiv aus der publizistischen Amalia, Sicht mit
der,
Kurden.
Der Holländer Scheich Aga und Steed. Das ist ein Standardwerk. Braunessen. Das ist, glaube ich, der Große.
Ja. Mein Punkt war nur, wo gehe ich hin, wenn ich das als Student systematisch erlernen will. Und da wird es dann sehr wichtig. Da
Aha. L'Institut français, Kurt, français. L'Institut, Kurt. Okay, also. So, Peter, bitte.
Nur bei den Medien möchte ich sagen, dass es eben wirklich einen Informationskrieg gibt, oder? Und die Schnelligkeit der Elektronik eben beeinflusst dann eben zum Teil eben auch die Wahrnehmung bei uns. Ich komme nur auf den Georgienkrieg zurück. Und da stand ja der Westen eigentlich auch mehrheitlich auf Seite der Georgier. Die Russen sind vorgerückt und plötzlich eines Morgens hieß es, weil die Georgier aus der Stadt Gori, wir waren zusammen in Gori, oder eine große Stadt, geflüchtet sind aus Angst, hieß es plötzlich eines Morgens, Gori raised down. Oder? Also die Stadt ist dem Erdboden gleichgemacht, die zweitgrößte Stadt Georgiens. Ich bin dann hingefahren und habe gesehen, dass alles noch da ist und so. Die Leute waren zwar nicht mehr dort, aber das Spital und alles hat funktioniert. Aber überall auf der ganzen Welt, rund um den Globus, hat man gesagt, die Russen, jetzt haben sie wirklich Gori. Es ist vieles zerstört worden, aber Gori quasi zerstört, dem Erdboden gleichgemacht. Und es ist dann schwierig, eben hier gegenzuhalten. Das Problem ist, und ich denke bei den Medien, die werden vor allem von der Werbung finanziert. Und wegen der Werbung schaut man beispielsweise beim Fernsehen auf die sogenannten Einschaltquoten. Und ich bedauere es außerordentlich, ich möchte kein SRG-Bashing machen, oder? Aber diese Auslandssendungen, oft werden Leute da gefragt, ja, wir brauchen da noch einen Schweizer in Kirgisistan und einen Schweizer im Libanon und so weiter. Das sind ja nicht die interessanten Leute für uns, sondern die Leute dort vor Ort, also diese Happy Days und auf und davon und so weiter. Das sind ganz andere Sendungen als die Rundschau beispielsweise unter Erich Giesling. Das war ein Auslandsmagazin, oder? Und wenn die Menschen Auslandsberichterstattung bekommen, bekommen sie mehr Informationen und dann steigt auch das Bedürfnis nach solcher Information. Und wenn man das reduziert, oder, und dort nur noch so ein bisschen, ich sage nicht, die Rundschau sei heute eine schlechte Sendung oder so, aber eben, es wird auch dort geschaut, dass man irgendwie eine deftige Schweizgeschichte hat, es muss irgendwie, es muss immer quasi gewisse Reize müssen bedient werden und das geht eben auf Kosten, nicht von, nur von Seriosität, sondern eben von diesem Hintergrund, der unheimlich wichtig ist.
Kurt Bilder, noch ein Zahl Replik darauf.
Darf ich noch schnell sagen, ja. $1 Milliarde gibt der russische Staat aus für Trollfabriken und für Sputnik, also für diese russische Informationsagentur. Und es kommt wirklich von daher viel Vernebelung. Nur noch MH17, Heidi und ich, wir haben ja da ziemlich miteinander gewirkt, auch bei dem Buch, das ich gemacht habe. Und ich habe mir überlegt, eine Beschwerde da, um die Antwort von Casanova zu zeigen, es wären etwa 25 Seiten gewesen. Das Fernsehen hat mich eigentlich immer ermuntert, quasi zu kommentieren. Pascal weiß das, weil ich weiß auch quasi, wo ich sage, wo Mutmaßungen drin sind. Es wurde jeder Kommentar von mir, das waren oft einfach nur Mutmaßungen, weil ich es auch nicht beweisen konnte, da kam nicht einfach nur eine Beschwerde, der Giesling hat hier nicht etwas Unbewiesenes oder so erklärt, sondern kamen Beschwerden mit Satellitenbildern, aber eben gefälschte. Und ich musste alles, ich konnte es zum Glück jedes Mal nachweisen. Und man hat mir in der Tagesschau-Redaktion gesagt, jede Schaltung zu MH17, zu diesem Abschuss, beschäftigt den Franz Lustenberger eine Woche und dann den Rechtsdienst der SRG und den Herrn Casanova. Und dann hat man sich natürlich überlegt, wollen wir heute Abend den Giesling wieder schalten oder nicht? Und das ist, jetzt müssen wir, Heidi hat es zu Recht gesagt, dieses Flugzeug, sicher nicht gewollt, wurde von russischen Nicht-Separatisten, die konnten das nämlich nicht bedienen, es braucht sehr viel Sachkenntnis, um eine solche Bugrakete abzuschießen, wurde letztlich von den Leuten abgeschossen, die Putin dort in die Ostukraine geschickt hat. Ein Passagierflugzeug mit über 200 Menschen, das wird heute wie nicht mehr so richtig wahr, ja, ist irgendwas passiert. Das ist die Folge dieser Desinformation. So,
Kurt Pilda, zu dem Thema oder willst du neben Heidi was anhängen?
Einfach ganz kurz. Peter hat den Georgienkrieg angesprochen und ich habe ja für die Europäische Union den Bericht geschrieben, Untersuchungsbericht. Warum wurde dieser Untersuchungsbericht überhaupt veranlasst von der EU? Und das geht genau darauf zurück, dass sowohl Georgien wie Russland eine PR-Firma ansässig in Brüssel an der gleichen Straße, aber nicht die gleiche, beauftragt haben, um falsche Informationen zu liefern. Weil Präsident Saakashvili hat sich dargestellt, als der David gegen den großen Goliath kämpft und kam auch fast durch mit dieser Theorie. Es ist bloß die Wahrheit ist bloß, dass er eben begonnen hat, die Stadt Khinvali in Südossetien zu beschießen, mitten in der Nacht, ohne dass die russischen Truppen dort waren. Und die Europäische Union war ratlos. Wir haben gestern uns gefragt, warum macht die Europäische Union nicht dies oder das? Sie war ratlos, wie weiter mit Russland? Was soll man machen, wenn man in so einer Situation ist, wo tatsächlich Russland plötzlich in Georgien einmarschiert? Und was ist eigentlich die Wahrheit? Also ich weiß ganz konkret, dass Frau Merkel gesagt hat, jetzt wollen wir einfach mal die Wahrheit wissen, soweit man sie überhaupt erfahren kann. Und da ist eben die Fabrikation von Fake News, von Halbwahrheiten, Nebelwand, ich finde das alles absolut klare Stichworte, die uns zeigen, wie wir selber auch Opfer werden von dieser neuen Form von Verwendung der Medien.
Heinz Wild, ist es eine Frage an Kurt Pelderin? Ich möchte ihn jetzt nochmals hören, bevor wir halb eins hier beenden. Ja, also bitte.
Man hört sehr viel über Chemiewaffen und Fake News, aber was geschieht wirklich mit dieser Beschießung von den Spitälern? Man sollte auch wissen, wer das dann wirklich macht.
Also es hat auch Fälle gegeben. Ich fange jetzt bei der Minderheit an. Es hat meines Wissens mindestens einen Fall gegeben, wo Rebellen, damals noch in Ost-Aleppo, ein Krankenhaus in West-Aleppo, also im Teil, der von den Assad-Truppen kontrolliert wird, beschossen oder die Videos, das war nicht so klar, es könnte auch ein Selbstmordattentäter gewesen sein, das ist nicht so ganz klar. Also es hat auch solche Verbrechen auf der anderen Seite gegeben. Aber die überwiegende Mehrzahl der Krankenhäuser, die in Syrien zerstört wurden, der IS hat auch ein paar zerstört, aber die wurden von Flugzeugen und Hubschraubern zerstört. Und alle wissen nun einmal, dass die Rebellen, auch der IS, der hat so ein paar kleine Drohnen mit diesen kleinen Bomben, aber die können kein Krankenhaus zerstören. Die Krankenhäuser wurden in ihrer großen Mehrheit von Assads Luftwaffe und später von den Russen vernichtet. Der Unterschied ist der, ich kenne ein Krankenhaus in Ost-Aleppo, das heißt Dar al-Shifa, und das wurde 7-mal bombardiert. Ich war 6-mal in diesem Krankenhaus vor den Bombardierungen. Ich habe miterlebt, wie die Assad-Piloten, die waren damals noch wirklich sehr, sehr schlecht, das war am Anfang des Kriegs, die haben immer wieder versucht, dieses Krankenhaus zu treffen. Und die Bomben gingen halt einmal 100 Meter daneben, einmal 50 Meter und irgendwann beim 7. Mal war es das Haus daneben.
Und wieso taten sie das denn? Ich begreife das immer noch nicht.
Das ist ganz einfach. Die Leute, die schon von Anfang an am stärksten verfolgt wurden, also eigentlich noch vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs, waren die Leute, die verwundete Demonstranten, verletzte Demonstranten pflegten, ins Krankenhaus brachten und behandelten. Also es gibt x Fälle von Ärzten, die verschwunden sind, die zu Tode gefoltert wurden. Man wollte verhindern, dass diese Leute den Verwundeten helfen. Und jetzt, wer schon mal im Krieg gewesen ist und gesehen hat, man hat hier einen Verwundeten, wie viele Leute müssen sich um den kümmern? Wie terrorisiert sind die, wenn die sehen, ja, dem fehlt ein Bein und wir müssen das jetzt abbinden und wir müssen den jetzt in eine Ambulanz bringen? Also es ist ein Riesenaufwand. Also wenn man diesen Teil der Logistik trifft, ist das ein Terrormittel und es bindet unheimlich viele Kräfte. Und das ist genau die Idee. Man versucht den Leuten ihre Verwundetenversorgung zu zerstören, zu stören, um die Leute dazu zu bringen, den Kampf aufzugeben. Weil wenn man weiß, dass man, und das ist wirklich in Syrien so, es hat immer eine Ambulanz, war auch in Libyen so im Krieg gegen Gaddafi, es ist immer eine Ambulanz um die Ecke. Da sind die Syrer wirklich und die Libyer super gut organisiert. Also ich hatte eigentlich nie Angst, dass ich, wenn ich verwundet werde, dass ich mehr haben muss, um gerade die erste, ja vielleicht mal das Blut, die Blutung zu stillen oder ein Schnur ums Bein, das verletzt ist, weil nachher kommt Hilfe. Und die hatten auch überall Krankenhäuser. Aber, das ist eben auch Syrien, man hat sich nie die Mühe gegeben, diese Krankenhäuser zu tarnen oder untertags zu verlegen. Den hat eben ein Bin Laden gefehlt, der Bauingenieur, der dann die Tunnels baut. Also das ist mir unbegreiflich. 6 Jahre Krieg in Syrien und die Syrer haben immer noch nicht begriffen, dass man sich tarnen muss und dass man nur unter der Erde überleben kann. Der IS hat das von Tag 1 begriffen. Die sind alle unter der Erde.
Weitere Fragen an Kurt Pelder? Also, jetzt ist ja der Tagesanzeiger der Auftraggeber. Ja? Was können wir erwarten? Dürfen wir das mal wissen?
Er hat auch, aber ich kann das gerne beantworten. Also ich bin zum Tagesanzeiger, weil ich eben mir mittlerweile ein sehr großes Wissen über Dschihadisten, Radikalisierung, Namenslisten, also nach dem NDB habe ich wahrscheinlich die größte Liste von Salafisten, Gefährdern, gewaltbereiten Dschihadisten und so weiter in der Schweiz. Da habe ich sehr viel Zeit investiert, das macht mir auch Spaß. Und das ist eben das Wissen, das man noch verkaufen kann. Weil meine Reisen sind gerade auch wegen der Leibwächter, die ich engagieren muss, die sind ja, in der Regel so um die 1000 Franken pro Tag, kostet mich das. Und das kriege ich einfach nicht mehr rein. Also ein Rundschaubericht für 10.000 Franken, das ist schon wirklich die Obergrenze. Und damit habe ich dann vielleicht meine Spesen gedeckt. Also musste ich mich so teilweise neu erfinden, und das war der Schachzug, einerseits wegzukommen von dem Weltwoche-Image, das war ein wichtiger Push-Faktor. Und gleichzeitig dieses Wissen zu verkaufen. Und ich habe eben immer noch 50%, wo ich reisen kann.
Noch eine Frage, dann machen wir Mittagspause. Peter Baschi. Nein, Mikrofon bitte zuerst.
Es ist nicht mal eine Frage, es brennt mir einfach auf der Zunge, eine Bemerkung zu machen. Die Lüge und die Verdrehung von Tatsachen ist ja ein uraltes Phänomen. Unser Geschichtsprofessor wird uns das bestätigen. Egal, tausende von Jahren ist das schon so, oder? Also das ist mal erstens gar nichts Neues. Höchstens vielleicht einfach, dass die elektronischen Medien eine Art Multiplikatoreffekt bringen können. Aber das Traurige und Frustrierende daran ist auch noch, dass das, wenn wir das mal von außen betrachten, die effizienteste Form der Kampfführung ist. Es kostet unendlich viel mehr, irgendwelche Armeen in Gang zu setzen und, und. Wer immer auch, also damit ist wahrscheinlich auch die Versuchung riesengroß, sich dieses Mittels zu bedienen. Und ich denke mir, der aufgeschlossene Beobachter, zu denen ich mich gerne zählen möchte, wie bestimmt jedermann hier drin, der muss sich dessen einfach bewusst sein. Fertig, Schluss.
Aber da kommen wir eben auch an das Problem Bildung. Dass früher konnte man solche Bilder eben nur über die traditionellen Kanäle verbreiten. Und wenn das Fernsehen sagte, wir zeigen dieses Video nicht, aus diesen und diesen Gründen, dann wurde es nicht gezeigt. Heute sehen Sie ein Video, das zeigt diese Weißhelme in Syrien nach der Eroberung der Stadt Idlib. Die Weißhelme, das sind diese Zivilschützer, kann man sagen, nicht? Die Leute sind unbewaffnet, die Leute retten. Eigentlich eine gute Sache. Und im Übermut nach dieser gewonnenen Schlacht reißt einer dieser Weißhelme auf dem zentralen Platz von Idlib einem Al-Qaida-Mann die Al-Qaida-Fahne aus der Hand und schwenkt sie zweimal. Dieses Bild ist um die Welt gegangen. Dass er vorher keine Al-Qaida-Fahne geschwenkt hat und auch nachher nicht, sondern einfach im Übermut hat er sich die genommen und auch mal. Und deshalb behauptet Russland und deshalb behaupten Assad, dass die Weißhelme eine Abteilung von Al-Qaida sind. Was völliger Unsinn ist. Aber das ist der einzige Beleg, den die haben. Und das ist die Macht der Bilder. Die wird vielleicht nicht bei SRF gezeigt. Aber die Leute gucken sich das auf YouTube an. Die jungen Leute, die haben ja nicht mehr einen Fernseher. Die haben nur das Smartphone. Und das sind die Dinge, die die Welt bewegen. Also sicher mal die junge Welt. Auf dem Smartphone guckt man sich solche Bilder an. Und dann hat man das Gefühl, weil es eben Videos sind, das ist die Wahrheit. So ist es gewesen. Weil niemand das Know-how hat, zu sagen, ja, wo wurde das aufgenommen, wann wurde es aufgenommen, wer ist da zu sehen. Also all diese Dinge stellen sich viele Leute, also stellen sich diese Frage halt einfach nicht.
Vielen Dank, Kurt Pelda, für diesen Beitrag, der unseren Geist geschärft hat. Merci.